Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Kontrolle ist wichtig, gerade in der Pandemie, sagt Angela Merkel.
Wir alle spüren ja, dass die Großstädte, die Ballungsräume jetzt der Schauplatz sind, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können, so wie uns das jetzt ja monatelang gelungen ist. Oder ob uns diese Kontrolle entgleitet.
Die Kanzlerin hat sich heute getroffen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 11 größten Städte Deutschlands, um eben zu gucken, was muss jetzt passieren, um die steigenden Corona-Zahlen kontrollieren zu können. Wir gucken uns an und fassen die Ergebnisse zusammen, was dabei rausgekommen ist. Und wir sagen euch auch, was ihr tun könnt, wenn ihr eine Unterkunft gebucht habt für die Ferien jetzt im Herbst. Ja. Aber wegen dieses Beherbergungsverbots, das ja in einigen Bundesländern gilt, könnt ihr nicht fahren. Ist jetzt eure Kohle futsch oder geht da noch was? Antworten bei uns im frischen Podcast vom Update am 9. Oktober. Ein weiteres Thema bei uns ist Michael Wendler. Ja, genau. Der Michael Wendler, der Schlagersänger, der verbreitet jetzt auch Verschwörungserzählungen. Warum das interessant ist? Weil er viele Fans hat, die vielleicht drauf anspringen, weil sie nicht klarkommen mit dieser Pandemiesituation.
So kann es eben dazu führen, dass diese Unsicherheit dazu führt, dass man halt versucht, alternative Erklärungen irgendwo zu finden für das, was man gerade durchmacht und irgendwo auch Sündenböcke zu finden. Das muss man ganz klar so sagen. Und meine große Sorge ist, dass der ein oder andere Fan vielleicht halt auch gerade in einer durchaus schwierigen Situation ist und dann eben in so einen Sog gerät.
Katharina Nockhuhn ist das. Sie ist Autorin. Sie hat sich ausführlich mit Verschwörungsmythen beschäftigt. Und sie wird uns einordnen, warum das, was Michael Wendler da macht, überhaupt nicht harmlos ist und warum man das auch nicht einfach so als Spinnerei abtun kann. Ihr hört zu. Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Aktuell steigt die Zahl der Neuinfektionen ja mit dem Coronavirus in Deutschland und zwar steigt die wieder stark an. Heute hat sie laut dem Robert-Koch-Institut wieder über der Marke von 4.000 gelegen. Vor allem in den Großstädten stecken sich im Moment wieder mehr Menschen an. Und Maike Rosenplänter kann uns jetzt sagen, was dabei rausgekommen ist, und zwar bei dem Treffen der Bundeskanzlerin zusammen mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen von 11 großen deutschen Städten. Per Videokonferenz haben sie sich zusammengeschaltet, um eben zu gucken, was jetzt zu tun ist. Was ist denn dabei rausgekommen, Maike?
Also es ist ja erstmal ziemlich ungewöhnlich überhaupt, dass sich die Bundeskanzlerin mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zusammensetzt. Aber die Städte sind halt im Moment die Hotspots in Deutschland und deshalb soll es da jetzt eben auch konkrete Maßnahmen geben, um zu verhindern, dass diese Zahlen immer weiter steigen. Bei dem Gespräch dabei waren die Oberhäupter von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart. Und München zum Beispiel hatte ja auch in den letzten Wochen schon einen großen Anstieg an Corona-Neuinfektionen. Die Stadt hat Maßnahmen dagegen ergriffen und hat es tatsächlich eben auch damit geschafft, die Zahlen zumindest wieder in den Griff zu bekommen.
Was sind das denn ganz konkret für Maßnahmen, über die jetzt gesprochen wird?
Also das sind zum Beispiel Sperrstunden für Restaurants, Bars und Kneipen. Das hat in München Wirkung gezeigt und deshalb soll die ab diesem Wochenende zum Beispiel auch in Berlin gelten. Heißt, ab Mitternacht gilt, dass Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte zwischen 23 und 6 Uhr zu sein müssen. Gegen diese Sperrstunde haben aber mehrere Berliner Gastronomiebetriebe mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Da steht das Urteil eben also noch aus. Außerdem hat Berlin ein Problem mit illegalen privaten Partys. Die finden statt in Parks oder auch eben private Feiern drin. Deshalb gilt auch hier eine Kontaktbeschränkung. Im Freien dürfen nur noch maximal 5 Personen aus 2 verschiedenen Haushalten zusammenkommen. Drinnen maximal 10 Personen. Und da hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller auch nochmal an die Menschen appelliert, eben keine wilden Partys mehr zu feiern, sich an die Abstandsregeln zu halten und soziale Kontakte einzuschränken.
Über so eine Sperrstunde ist ja auch diskutiert worden in Köln, ne?
Genau, Köln ist, anders als Berlin, im Moment noch nicht zum Risikogebiet erklärt worden, liegt aber nur ganz, ganz knapp unter dem kritischen Grenzwert. Laut dem Landeszentrum Gesundheit liegt Köln aktuell bei 49,8. Der Grenzwert ist bei 50, also wirklich knapp. Hier dürfen sich erstmal nur noch 5 Personen maximal aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Ab 22 Uhr gilt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum und an den Wochenenden darf an Hotspots gar kein Alkohol verkauft werden. Und in Fußgängerzonen, da gibt es jetzt eine Maskenpflicht, aber eine Sperrstunde soll in Köln erstmal nicht eingeführt werden.
Das muss doch dann auch für die Gesundheitsämter in den betroffenen Städten eine ganz schöne Belastung sein. In Großstädten leben einfach mehr Menschen und dementsprechend gibt es da ja auch mehr Kontaktpersonen, die informiert werden müssen.
Das ist richtig und deshalb soll dabei auch die Bundeswehr helfen. In Berlin ist das in vielen Stadtbezirken schon so und soll jetzt eben auch in anderen Städten so gemacht werden. Die machen dann im Grunde nichts anderes, als eben Kontaktpersonen anrufen oder eben erstmal nachverfolgen, mit wem Infizierte überhaupt zuvor Kontakt hatten. Und auch Experten vom Robert-Koch-Institut sollen auf Bitten der jeweiligen Stadt hinzugezogen werden können.
Die Bundeskanzlerin und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 11 größten Städte Deutschlands haben sich heute auf Maßnahmen geeinigt, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Aktuelle Infos von Maike Rosenplänter aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist los mit dem Mann? Ist das jetzt ein PR-Gag oder meint er das ernst oder hat er einfach nur Lack gesoffen? Michael Wendler, eigentlich Schlagersänger mit sehr, sehr vielen Schulden, hat gestern über seine Insta-Stories ein paar Sachen gesagt, die mindestens eigenartig sind. Zum einen hat er da verkündet, dass er raus ist als Juror bei Deutschland sucht den Superstar. Das ist ja noch relativ harmlos. Nur wie er das begründet hat, das ist dann doch bedenklich. Michael Wendler zweifelt nämlich daran, dass es die Corona-Pandemie überhaupt gibt. Alle Fernsehsender seien gleichgeschaltet und gesteuert, sagt er, und die Bundesregierung würde gegen das Grundgesetz verstoßen mit den Corona-Maßnahmen. Also unterm Strich das, was man so als Verschwörungserzählung einstuft. Jetzt kann man sagen, egal, was interessiert uns das? Vergiss, was der Wendler sagt. Nur so einfach ist das eben nicht. Und warum? Darüber habe ich gesprochen mit Katharina Nokun. Die ist Autorin und Politikwissenschaftlerin. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Katharina, warum ist das, was Michael Wendler da von sich gibt, nicht einfach nur eine harmlose Spinnerei?
Naja, das ist vor allem deshalb nicht harmlos, weil wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen ihm bei Instagram beispielsweise folgen, da sind das einfach über 200.000. Ja, muss man natürlich unterscheiden, wie viele sind halt wirkliche Fans, wie viele nehmen das, was er sagt, ernst. Aber es besteht natürlich das Risiko, dass der eine oder andere da eben durch diese Kanäle, durch das, was Herr Wendler da jetzt verbreitet, in diese Verschwörungsbubble reingedrückt wird und dort mit anderen Inhalten in Kontakt kommen, die teilweise sehr radikal sind. Also teilweise wird in solchen Gruppen dann schnell auch vom Bürgerkrieg gesprochen. Es würden Ängste verbreitet, es werden auch Falschinformationen über Corona verbreitet und es kann natürlich dazu führen, dass Leute andere gefährden, sich selbst nicht schützen und das ist gerade jetzt in Zeiten der Pandemie wirklich eine ganz schlimme Situation.
Ich glaube, der hat sogar mittlerweile noch mehr Follower. Ich habe eben noch mal geguckt. Ich meine, bei seinem Instagram-Account sind es mittlerweile so 292.000 Follower, die er hat. Also schon ein ordentliches Brett, wenn du das gerade schon ansprichst. Da geht es ja dann auch um eine gewisse Verantwortung, die er ja irgendwie auch hat gegenüber seinen Fans. Wen erreicht er denn dann mit seinen Botschaften? Wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, vielleicht dann eben auch eher Leute, die ohnehin schon verunsichert sind oder die irgendwie das Gefühl haben, dass sie gerade so diese Kontrolle über die Situation verlieren?
Ja, wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass Menschen in Kontrollverlustsituationen eher anfällig sind für Verschwörungsnarrative, weil die uns so ein Gefühl von Kontrolle geben inmitten des Chaos. Also man hat dann plötzlich eine klare Struktur, man hat klare Feindbilder und das hilft einigen Menschen, mit so einer Situation umzugehen. Künstler sind natürlich ja irgendwo auch Menschen wie du und ich und die erleben diese Situation natürlich auch als schwierig. Ja? Also Aufträge werden abgesagt, Konzerte können nicht stattfinden. Teilweise verändert sich das komplette Leben und auch finanziell ändert sich einiges für den einen oder anderen. Und so kann es eben dazu führen, dass diese Unsicherheit dazu führt, dass man halt versucht, alternative Erklärungen irgendwo zu finden für das, was man gerade durchmacht und irgendwo auch Sündenböcke zu finden. Das muss man ganz klar so sagen. Und meine große Sorge ist, dass der ein oder andere Fan vielleicht halt auch gerade in einer durchaus schwierigen Situation ist oder auch verunsichert ist und dann eben in so einen Sog gerät. Also Herr Wendler ruft ja auch seine Fans dazu auf, ihm auf Telegram zu folgen und teilt dort bereits auch Inhalte von handfesten Verschwörungsideologen, anders kann man das nicht sagen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass Leute auch dadurch radikalisiert werden.
Und diese Radikalisierung, die scheint ja dann eben auch sehr schnell zu gehen. Also man braucht da jetzt irgendwie nicht mehr Jahre für, sondern das geht eben aufgrund dieser Vernetzung. Telegram hast du gerade schon angesprochen, das ist ja auch eher so eine Einbahnstraßenkommunikation. Die scheint ja dann eben auch immer einer schneller zu gehen. Vielleicht auch bei Michael Wendler selbst.
Ja, also es ist ganz schwierig von außen zu bewerten, was da eigentlich passiert ist. Also sein Manager hat ja öffentlich auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er ist auch verunsichert, aber es wäre halt eben eine Entwicklung, die sich irgendwo abgezeichnet hat. Und von außen kann man das überhaupt nicht bewerten. Also es kann durchaus manchmal sein, dass jemand auch ein halbes Jahr oder ein Jahr schon solche Inhalte irgendwo passiv konsumiert und dann erst sehr spät auch öffentlich gegenüber Freunden oder Familienangehörigen dann entsprechende Aussagen macht. Und von daher würde ich immer auch dafür plädieren, wenn man so etwas im Umfeld beobachtet, sofort reingehen, sofort widersprechen, weil Schweigen wird da schnell als Zustimmung gewertet und dann kann sich so etwas aufschaukeln, ohne dass man es mitbekommt.
Es wird ja sogar spekuliert, ob das vielleicht wirklich nur so ein PR-Gag ist, also ein schlecht gespielter Scherz. Wie schätzt du das ein?
Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass es ein PR-Gag ist, denn wenn, dann wäre es ein ziemliches Eigentor. Man muss sagen, dass natürlich infolge jetzt der Veröffentlichung zahlreiche Werbepartner schon angekündigt haben, eine Zusammenarbeit zu beenden. Auch zahlreiche Fernsehproduktionen haben gesagt, auf dieser Grundlage wollen sie nicht mehr zusammenarbeiten. Das heißt, finanziell lohnt sich das überhaupt nicht. Also natürlich ist es so, dass teilweise Promis, die so etwas von sich geben, dann schnell natürlich auch zu Stars in der Verschwörungsszene werden. Die ist aber viel, viel kleiner als die Gesamtbevölkerung. Also karrieretechnisch kann so etwas das ausbedeuten.
Katharina, danke dir für deine Einschätzung hier in Deutschlandfunk Nova. Katharina Nockun ist Politikwissenschaftlerin und Autorin und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn ein Prominenter wie Michael Wendler Verschwörungsmythen verbreitet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Herbsturlaub in Deutschland, das steht ja bei einigen von euch vielleicht auf der Kippe, weil ihr entweder in einem Risikogebiet wohnt oder eigentlich in eine Stadt reisen wolltet, die jetzt eben zum Risikogebiet erklärt worden ist. Welche Möglichkeiten habt ihr? Bekommt ihr eventuell Vorauszahlungen zurück, wenn ihr die Unterkunft stornieren müsst? Unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Theresa Nehm hat sich informiert, welche Rechte ihr da habt. Theresa, unter welchen Voraussetzungen darf ich denn noch verreisen, wenn ich aus einem Risikogebiet komme?
Also jedes Bundesland hat da so ein bisschen seine eigenen Ausnahmeregelungen. Was aber fast überall gleich ist, ist, dass man mit einem einzigen negativen Corona-Test beherbergt werden darf, der nicht älter als 48 Stunden alt sein darf. Also das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Wenn man Angehörige besucht, auch dann darf man in das Bundesland reisen und dort auch beherbergt werden, auch ohne Corona-Test. Auch Pendler oder Menschen, die einen besonders dringenden Grund für die Reise haben, dürfen Hotels und Ferienwohnungen auch beziehen. Und das Beherbergungsverbot gilt damit eigentlich ausschließlich für touristisch Reisende. Und bislang gilt diese Regelung aber nicht in Berlin, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Bremen. Da möchten die PolitikerInnen sich noch ein bisschen beraten, ob man sich diesem bundesweiten Beschluss anschließt. Und noch eine Ausnahme, Mecklenburg-Vorpommern. Die bleiben noch bei strengeren Regelungen. Da reicht nämlich dieser Negativtest nicht aus.
Was muss man da noch nachweisen? Das betrifft ja dann Ostseeurlauber zum Beispiel.
Genau, also in Mecklenburg-Vorpommern braucht man diesen Negativtest, um überhaupt in die Unterkunft ziehen zu dürfen. Man muss dann aber trotzdem in eine 14-tägige Quarantäne, außer man kann einen zweiten negativen PCR-Test nach 5 bis 7 Tagen nachweisen, dann darf man die Quarantäne eher verlassen.
Kann ich denn im Zweifel meine Reise stornieren und mein Geld zurückverlangen, wenn ich aus einem Risikogebiet komme?
Also theoretisch ist es so, wenn das Reisen für Menschen aus Risikogebieten generell verboten ist, dann können die ja einfach nicht diese Reise antreten und dann liegt ein Fall der Unmöglichkeit vor. Also der Hotelier dürfte die Reisenden auch überhaupt nicht unterbringen und darf daher auch keine Leistung in Rechnung stellen. Ergo in diesem Fall kriegt der Reisende das Geld zurück.
Es ist ja aber nicht unmöglich zu reisen. Ich kann ja einen negativen Test vorlegen, oder?
Genau, und diese Möglichkeit gibt es und daher müsste der Anbieter bei einer Stornierung mir das Geld nicht unbedingt zurückzahlen, wenn das in diesem Vertrag nicht vorgesehen ist. Aber die Rechtslage, die ist wirklich sehr unsicher. Ich habe mit dem Rechtswissenschaftler Tobias Ehlen heute darüber gesprochen. Er ist spezialisiert auf Reiserecht und unterrichtet an der Hochschule Worms. Und er sagt, dass die Frage entscheidend sein wird, ist es zumutbar für den Reisenden, so einen Test zu machen?
Wenn Sie sagen, Sie sind auf Seiten der Hotellerie, die sagen, ja, das ist zumutbar, ein Test ist jetzt kein großer Aufwand. Ich persönlich glaube, dass mehr dafür spricht, zu sagen, nein, das ist unzumutbar, denn ein Test ist mit zeitlichem Aufwand verbunden, ein Test kostet Geld, das bezahlt ja auch nicht einfach die Krankenkasse. Und insofern glaube ich persönlich, spricht mehr dafür zu sagen, es ist unzumutbar, das von Reisenden zu verlangen, weswegen sie auch dann die Möglichkeit haben, sich von diesem Beherbergungsvertrag zu lösen und somit auch eine etwaige Vorauszahlung zurückbekommen.
Ja, und diese Zumutbarkeit mit diesen Tests, genau das muss vor Gericht aber noch entschieden werden.
Ja, okay, man muss ja nicht immer gleich vor Gericht landen mit sowas. Gibt es auch Lösungen für jetzt, also direkt sofort?
Da hilft es, einfach mit den Anbieter der Ferienwohnung oder des Hotelzimmers direkt in Verbindung zu treten und sich abzusprechen. Was könnten denn Lösungen sein? Möglicherweise steht auch was in den AGBs drin, dass man zum Beispiel im Sonderfall die Reise verschieben kann oder zumindest einen Großteil seines Geldes zurückbekommen kann. Aber das muss wirklich jeder individuell mit seinem Anbieter lösen.
Es geht ja auch andersrum. Also ich habe einen Urlaub gebucht und meine Unterkunft ist jetzt im Risikogebiet, also Berlin-Mitte zum Beispiel. Kann ich da kostenfrei stornieren?
Auch da gilt es wieder, erstmal in die AGBs schauen oder mit dem Anbieter sprechen, denn in so einem Fall bekommt der Reisende eigentlich kein Geld zurück, sagt Tobias Ehlen.
Grundsätzlich, die Gesetzeslage ist da aber sehr eindeutig und da haben Sie kein Kündigungsrecht oder keine Stornierungsmöglichkeit. Wenn der Mieter jetzt einfach sagt, er hat ein ungutes Gefühl, was ich nachvollziehen kann, dorthin zu reisen, entbindet ihn das aber nicht von seinen vertraglichen Pflichten.
Ja, das gilt übrigens auch bei Bahn- oder Flugreisen. Ne? Fährt der Zug oder fliegt das Flugzeug und ich könnte diese Reise theoretisch antreten, dann habe ich kein Anrecht auf Erstattung, wenn ich das nicht möchte, weil ich dieses Risiko nicht eingehen möchte. Aber auch hier sind ja Deutsche Bahn und auch einige Fluganbieter, ich sag mal, kulant und es gibt die Möglichkeit, die Reise umzubuchen.
Die einzelnen Risikogebiete in Deutschland haben für etwas Verwirrung gesorgt. Zum Thema Beherbergungsverbot haben wir hoffentlich ein bisschen dazu beigetragen, diese Verwirrung zu entwirren. Theresa Nehm, unsere Reporterin, hat's auf jeden Fall probiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Teil 28 und auch der wird weggehen wie geschnitten Brot. Es geht um FIFA 21. Ab heute gibt es das neue Spiel. Seit 1993 bietet Electronic Arts jedes Jahr ein neues Spiel an. Und seit Jahren ist die aktuelle FIFA-Version dann das meistverkaufte Computerspiel des Jahres in Deutschland. Obwohl pro Version ändern sich immer wirklich nur so fitzefatze Kleinigkeiten. Kaspar von Au vom E-Sports-Podcast Unmuted kann uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Kaspar, wenn das nur so Mini-Änderungen sind, warum kaufen die Leute das denn trotzdem so gerne?
Frage ich mich tatsächlich auch wieder jedes Jahr aufs Neue. Aus meiner Sicht hat EA es vor allem mit zwei Dingen hinbekommen, die Spieler so an sich zu binden, dass es einfach völlig wurscht ist, ob das Spiel jetzt mit großen Änderungen und einer neuen Grafik glänzen kann oder ob sich, wie du sagst, irgendwie nur kleine Fitzelchen ändern. Und Ding Nummer eins ist erstens der Bezug zum echten Fußball, denn nur wer sich die aktuellen Spiele der FIFA-Reihe kauft, kann auch mit dem Originalnamen der aktuellen Mannschaften und den aktuellen Spielern antreten. Zum Beispiel der Dortmunder Stürmer Erling Haaland war letztes Jahr in FIFA 20 eher so ein mittelmäßiger Spieler. Und jetzt natürlich nach der abgelaufenen Saison ist der bockstark eingestuft im neuen FIFA 21.
Ah, okay.
Das ist Punkt 1. Punkt 2, es geht ums Online-Spielen. Ich kann zwar klar auch mit den alten FIFAs weiter gegen andere Spieler im Internet antreten, aber es gibt viel weniger potenzielle Gegner, weil 99% zu FIFA 21 gewechselt sind. Das könnte man Herdentrieb nennen oder so. Vor allem aber braucht man das neueste FIFA für den beliebtesten Modus. FIFA Ultimate Team nennt er sich oder kurz FUT. Und da brauche ich zwingend das neueste Spiel. Der Modus ist so eine Art Sammelkartenspiel, wo sich jeder Spieler seine eigene Mannschaft zusammenstellt. Und die aktuellsten Karten, die gibt es natürlich nur in...
Wow, in FIFA 21. Ja, so okay, das habe ich jetzt verstanden. Alles klar. Wenn dieser Modus so beliebt ist, bringt er dem Entwickler EA auch besonders viel Geld ein?
Voll. halte ich fest, der Ultimate Team-Modus macht mehr als ein Viertel des gesamten Jahresumsatzes von EA aus. Eine riesige Spielefirma, das sind hunderte Millionen Dollar jedem Jahr. Und denn um schneller an diese besten Spieler zu kommen, muss man nämlich echtes Geld in FIFA stecken, um sich mehr Kartenpacks kaufen zu können. Die günstigsten Packs kosten zwar nur ein paar Cent, aber die mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten für starke, für gute Spieler kosten halt auch mal so 20 Euro. Und es gibt nicht wenige Spieler, auch in Deutschland, die da vierstellige Summen jedes Jahr investieren, nur damit sie einen Lionel Messi oder einen Cristiano Ronaldo in deren Team haben. Und wir sprechen in unserem Podcast ja mit Menschen, die als E-Sportler, also hauptberuflich auf FIFA-Turnieren und in Ligen gegeneinander antreten, die kennen das Problem auch.
Auch wir müssen ja, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro in das Spiel stecken, um erstmal die guten Spieler zu haben, um wettkampffähig zu sein.
Das ist Tim Schwartmann, beziehungsweise er nennt sich Tim Latka vom FC Schalke 04. Und 2.000 bis 3.000 Euro sind da eher noch eine sehr optimistische Schätzung. Ich habe von Profis gehört, die sogar 5.000 bis 7.000 Euro ausgeben, jedes Jahr.
Damit sie überhaupt richtig mitspielen können auf so einem gewissen Level. Woher kriegen die denn das Geld?
Das zahlen zum großen Teil der Verein oder die Sponsoren, weil, wie du schon sagst, die Spieler halt wirklich darauf angewiesen sind. Das gehört sozusagen zu deren Spesen.
Der Tim spielt für Schalke, hast du gesagt. Mhm. Ist er da angestellt eigentlich oder wie ist das?
Genau. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass fast alle Clubs in der Fußball-Bundesliga einen oder meist sogar mehrere FIFA-Spieler hauptberuflich beschäftigen und ja, bezahlen. Die vertreten den Verein bei allen möglichen Turnieren. Es gibt mittlerweile seit vielen Jahren eine Weltmeisterschaft in FIFA. Es gibt seit ein paar Jahren auch die sogenannte Virtual Bundesliga, die jedes Jahr in zwei Wettbewerben ausgespielt wird, die Meisterschaft. Da gibt es zum Beispiel den amtierenden Meister im Einzel, das ist Yannick Bederke vom FC Augsburg. Und in der sogenannten Club Championship ist Werder Bremen deutscher Meister.
Warum machen die Clubs das?
Zum einen, weil sie die Generation der aktuellen Teenager und Anfang 20-Jährigen nicht verlieren will. Denn Gaming, das wissen wir alle, wird seit Jahren immer beliebter und ist aus meiner Sicht auch eine gute Möglichkeit für die Fußballclubs, um nicht ganz den Anschluss zu verlieren. Und zum anderen bietet sich da natürlich gerade FIFA an als Fußballsimulation. Tim von Schalke glaubt, dass viele Fans, also viele Schalke-Fans, das ebenfalls regelmäßig spielen.
Also in der Nordkurve stehen ja so ungefähr 15.000, sagen die Hälfte bestimmt. Vielleicht jetzt nicht täglich, aber es sind schon ja eher junge Männer, die halt auch in der Nordkurve stehen und die Fußball begeistert sind. Ich glaube, das ist schon genau auch die Zielgruppe, die auch FIFA anspricht.
Das glaube ich auch. Es ist ja auch irgendwie logisch, dass Leute, die Schalke auf dem echten Rasen anfeuern, dann vielleicht auch noch Bock haben, zu Hause auf dem Sofa ihre Idole im Computerspiel selbst zu steuern. Und vielleicht sie sogar zu Erfolgen führen, die momentan in der Realität eher nicht so realistisch sind. FIFA ist für die Fußballfans die ideale Verzahnung beider Hobbys.
Wenn ihr mehr zum Thema Gaming und E-Sports hören wollt, dann empfehlen wir euch natürlich gerne auch an dieser Stelle nochmal den Podcast. Unmuted gibt es zum Beispiel auch in der ARD Audiothek. Vielen Dank an dich, Kaspar von Au.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sind die heftigsten Gefechte seit 2016. Armenien und Aserbaidschan kämpfen wieder gegeneinander. Es geht um die Region Bergkarabach im Südkaukasus. Diese Auseinandersetzung läuft schon seit Jahrzehnten. Diesmal ist sie eben besonders heftig. Es fliegen Bomben, es wird geschossen. Schätzungsweise 350 Menschen sind bereits gestorben in diesem Krieg. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Nach dem Ende der Sowjetunion und einem Krieg in der Region wird Bergkarabach aber von Armenien kontrolliert. Die beiden Beschützermächte sind die Türkei und Russland. Die Türkei steht dabei auf der Seite von Aserbaidschan und Russland auf der Seite von Armenien. Russland sagt aber auch, wir wollen vermitteln in diesem Konflikt. Heute treffen sich die Außenminister von Aserbaidschan und Armenien in Moskau. Und da gucken wir genauer hin mit Paulina Milling vom ARD-Studio Moskau. Paulina, dieses Treffen ist ja relativ kurzfristig vereinbart worden. Seit 4 Stunden, seit heute Nachmittag, sitzt man zusammen. Worum geht es bei diesen Gesprächen?
Das ist absolut richtig, dass das Treffen ein bisschen unerwartet zustande kommt. Und bis zum Eintreffen aller Seiten hat man eigentlich auch gedacht, wird es tatsächlich stattfinden, weil es das erste Treffen ist, eben seit dem Entflammen des Konflikts am 27. September. Wladimir Putin hatte persönlich die Seiten dazu aufgerufen, sich zusammenzusetzen und zumindest einen kurzen Waffenstillstand, eine Waffenruhe zu vereinbaren für humanitäre Zwecke. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man die Gefangenen austauscht und dass man die Gefallenen auch transportieren kann. Das war die Idee von diesem Treffen und momentan ist es immer noch am Laufen. Also wie du gesagt hast, seit knapp 4 Stunden verhandeln die. Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, kann man bisher kaum abschätzen.
Wie sieht denn die Situation überhaupt jetzt im Kriegsgebiet heute aus? Also in Bergkarabach, wird da im Moment weiter gekämpft?
Wir sprechen seit dem Start des Konflikts am 27. September eben davon, dass die Kämpfe intensiver werden. Also sie nehmen eher nicht ab, sondern nur zu. Die Kämpfe finden entlang der gesamten Kontaktlinie statt. Sie ist knapp 180 Kilometer lang, also relativ groß. Es gibt ein großes Aufgebot an Artillerie, an Luftangriffen und natürlich auch an Manpower, die da alle Seiten auffahren. Und seit dem vergangenen Wochenende wird auch die Hauptstadt dieser nicht anerkannten Republik Bergkarabach beschossen, Stepanakert. So ist es auch heute der Fall. Also heute vermelden mal wieder beide Seiten, jemand hat irgendwas eingenommen. Die beiden Seiten führen auch eine relativ aggressive Kriegsrhetorik und man kann das kaum überprüfen, wer tatsächlich am Vormarsch ist, wer nicht. Für die Leute im Kriegsgebiet bedeutet das natürlich schlimme Einschnitte in ihr Leben, weil es wird auch teilweise mitten in die Häuser geschossen, beziehungsweise diese Geschosse fallen mitten in die Wohnviertel, zum Beispiel in Stepanakert. Es gibt große Zerstörungen und die Leute suchen natürlich Schutz irgendwie in Luftschutzkellern. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist unregelmäßig. Es gibt oft keinen Strom, kein Gas, kein Internet. Das fällt zeitweise einfach aus.
Welche Rolle spielt Russland denn jetzt in diesem ganzen Konflikt? Kannst du uns das nochmal erklären?
Also Russland hat eine sehr besondere Rolle und seit Anfang der Kämpfe hat die Weltgemeinschaft auch ein Stück weit nach Russland geguckt, so nach dem Motto, das muss jetzt in seine Vermittlungsrolle. Denn Russland ist aktiv in der Minsker Gruppe der OSZE, die sich seit knapp 30 Jahren damit beschäftigt, irgendeine friedliche Lösung für diesen Konflikt zu finden. Und Russland unterhält traditionell sehr gute Beziehungen zu beiden Ländern, also zu Armenien und zu Aserbaidschan. Es hat sich immer wieder im Laufe dieser 30 Jahre angeboten als Vermittler und hatte auch Ideen entwickelt. Auch Lavrov als Außenminister hat persönlich da Ideen immer in den Raum gestellt und sich sehr darum bemüht. Aber man muss auch sagen, Russland liefert an beide Konfliktparteien Waffen, auch an Armenien und auch an Aserbaidschan. Und dabei muss man sagen, dass Aserbaidschan deutlich größere Lieferungen aus Russland bekommt, weil es auch sozusagen mit barem Geld bezahlt, während Armenien auf Kredit einkauft.
Jetzt wird es anderen Regionen in Bezug auf Russland beziehungsweise Russland in Bezug auf andere Regionen, so rum ist es richtig ja nachgesagt, dass es ein Interesse daran hat, dass es dort Konflikte gibt. Also denken wir an die Ukraine zum Beispiel oder an die Grenze zu Georgien. Welches Interesse hat Russland denn in Bergkarabach?
Das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich, wenn man diese Konfliktherde in Osteuropa, im Kaukasus sich anguckt, da spielt in vielen Russland mit. Und in Bezug auf Bergkarabach ist schwierig zu sagen, ob Russland tatsächlich ein Interesse am Krieg hat. Eher nicht, denn wie gesagt, in den vorherigen Jahren hat es sich eher als Vermittler angeboten. Und Russland hat traditionell im Südkaukasus sozusagen so eine Einflusszone und möchte da gerne ihre Position behalten. Und ich denke, dass es auf jeden Fall darauf hinwirken will, dass er sich befrieden wird, weil auch Wladimir Putin hat sich in mehreren Statements ganz deutlich geäußert und ganz deutlich die Besorgnis zum Ausdruck gebracht und gesagt, in Russland leben so viele Armenier und so viele Aserbaidschaner. Wir haben so gute Beziehungen zu beiden Seiten. Wir sind total besorgt und dort leben Menschen, die uns nicht fremd sind. Also ganz deutliche Worte. Deswegen denke ich, dass Russland hier eher in die Richtung des Friedens hinwirken will, als in Richtung Krieg.
Die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan sind heute zu Vermittlungsgesprächen nach Moskau gereist. Hintergründe dazu von unserer Korrespondentin für Russland, Paulina Milling.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.